Und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Schaubefehls. Wir sitzen hier zu zweit und wenn ich wir sage, dann meine ich damit einmal den guten
André
und Matze, das bin ich. Eine erste Folge muss ja immer jetzt irgendwelche tollen Intros haben.
Haben wir?
Unser Intro ist großartig. Danke, Pascal.
Und für die Checkliste.
Yep. Check.
Ja, vielen Dank an Pascal von Nerdpol und Devils and Demons und
ja.
Internet für unser kleines Wild Wild West Intro.
Er hat vom Devil and Nerdpol auf jeden Fall die meisten Follower auf Twitter.
Zu Recht.
Ja, er ist auch einfach ein attraktiver Typ.
Ey, ist ein richtig smarter Boy. Ich war letztens mit ihm auf Piano und ich habe mich ein bisschen geschämt, weil er hat so geglänzt, weißt du, und ich war einfach nur so ich.
Du hattest dann eher den matten,
Matte Rouge da. Alle starten ihn an und ich dachte so, ist ein bisschen unangenehm, ich bin halt eher so die zweite Geige hier.
Es ist halt der Fame.
Ne?
Es ist der Fame. Woher kennt man unsere Stimmen? Wir sind beide jetzt schon ein bisschen länger beim Podcasten mit dabei.
Im Podcast-Game.
Das wollte ich jetzt nicht so ausdrücken,
aber ja. Aber ich.
Das ist okay. Einmal von mir, wir haben es gerade angesprochen, ich komme von der Welle Nerdpool ursprünglich, da haben wir mal angefangen über Themen zu reden und da ein Mikrofon zwischenzustellen. Hat bisher ganz gut funktioniert, auch wenn es ein bisschen länger mal wird. Und in der Regel mache ich auch einmal in der Woche eine eigene Kino-Rundschau im Grunde genommen mit Matzes Kinowoche. Da könnte man vielleicht meine Stimme kennen, die von diesen Projekten rübergekommen sind. Hi, schön, dass ihr hier seid.
Was wahrscheinlich erstmal alle sein
werden. Na, glaube ich noch nicht mal so. Und André, woher kennt man deine Stimme?
Gar nicht. ich bin auch so eine, das hat irgendwie auf Twitter geschrieben, auch so, wie viele Podcasts willst du eigentlich noch machen? Und ich hab Meme zurückgeschickt, all the podcasts.
Es war endlich mal wieder mein Lieblingsmeme mit den What do we want? Everything.
Ja. Oh, alles. Begonnen hat das ja alles, meine ganz steile Podcast-Karriere, die vorhanden ist, mit den Multimaniacs, unserem kleinen Popkultur-Roundup, was ein bisschen einschläft derzeit, weil keiner Zeit hat dafür, außer ich. Und mich alleine hinsetzen, anstatt zu viert, ist irgendwie auch Quatsch. Und weil dann kann ich mich auch mal eine Woche nennen. Das ist ja dasselbe. Damit hat's angefangen. Also damit, da könnten ein paar Leute mich vielleicht kennen. Ansonsten mache ich noch Creepypasta-Podcast. Eine sehr geile Alliteration. Creepypodcast nennen es auch manche. Ende mit Schrecken. Den zusammen mit einer Freundin mache, da geht's wieder Creepypastas, Internetgeschichten und urbane Legenden. Den machen wir jetzt auch schon seit einer ganzen Weile, seit Ende letzten Jahres. Und sonst kennt man mich vielleicht hier und da mal von den Rocket Beans, da bin ich ab und zu mal bei Kino Plus beim guten Schröckert auf der Couch. Ansonsten von Twitter. Genau, also wir sind zwei alte Hasen im Podcast-Geschäft natürlich.
Machen das nicht zumindest das erste Mal.
Ja, genau, also wir haben schon mal Mikro in der Hand gehabt. Also auf dem Tisch stehen, wie
nicht
in
diesem
nur, Fall.
Nicht nur Mikro. und ja, die Idee hinter diesem gesamten Projekt ist letzten Endes, habe ich das angestoßen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir irgendwann mal auf Letterboxd, einer großartigen Plattform, einfach mal so eine Liste gemacht mit so Filmklassikern, die ich einfach nie gesehen habe. Und ich sag immer, wenn man über diese, ich sag mal, Kanon-Klassiker redet, man muss erstmal davon ausgehen, dass ich sie nicht kenne. Was in der Regel auch einfach so ist. So. Und bei dir ist es jetzt nicht ganz so schlimm.
Aber ja, doch. Also gerade bei Klassiker angeht, also die Idee kam von dir, die Frage zu beantworten, weil ihr habt ja auch immer dann diese, was heißt immer, aber ihr habt zweimal gemacht, aber ihr oder du kamst ja auf die Idee mit diesen Welle Nerdpol Filmabenden, wo wir dann auch systematisch ja Klassiker abgearbeitet haben, so ein bisschen.
Das war auch beide Male bisher sehr, sehr lustig.
Genau, also das dritte Mal muss noch gefunden werden, das Datum dafür, ist mir auch nicht so einfach, ne, mit den ganzen Leuten. Aber da haben wir so ein bisschen angefangen damit, weil ich auch einige Defizite habe, gerade im Klassikerbereich, aber auch im modernen Klassikerbereich durchaus. Mhm. Also Defizite haben wir beide, das haben wir festgestellt. Wie gerade schon gesagt, Letterboxd ist dafür ein gutes Portal. Ja, ich meine, der ein oder andere von euch wird das sicherlich auch nutzen, ist ja unter Filmbegeisterten doch durchaus jetzt mittlerweile verbreitet oder wird immer mehr.
Ja.
Und da gibt es dann eben entsprechende, einmal natürlich die Watchlist, die persönliche, wo einfach alles drauf kommt. Und ja, du hast ja so eine Klassiker- was Filme, die man gesehen haben muss, aber noch nicht hat.
Ja, also Liste zumindest, erstellt. Ja, also so, ich habe es The Wow, We Haven't Seen That One List genannt, also das einfach ganz gut zusammenpasst, wenn du halt mit Leuten halt zusammen redest und die sagen, was, den kennst du nicht?
Was ziemlich häufig vorkommt.
Ja, das stimmt. Wir hängen in sehr merkwürdigen Kreisen ab. Und die sind jetzt dann auch alle, die ich noch nicht davon gesehen habe, auf die Watchlist gelandet, plus noch so ein paar Sachen und plötzlich waren es 200 irgendwas Filme. Mindestens. Und die Idee hinter diesem Podcast ist es jetzt, dass bei mir ist es einfach so, ich habe alleine einfach selten die Muße, dann sowas nachzuholen. Weil dann sitze ich zu Hause und dann, weißt du was, ich mache ich mir mal wieder einfach, um nebenbei herzulaufen zu lassen, How I Met Your Mother an, oder man nimmt den PlayStation-Controller in die Hand und dann hat man halt wenig Chance, so einen Film nachzuholen. Wenn ich aber dazu gezwungen werde, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, sowas zu gucken. Und das ist ja im Grunde genommen ein bisschen die Idee hier hinter diesem gesamten Projekt.
Genau, also es geht ja deswegen auch der Name Befehl, ne? Also es ist ja so,
der Imperativ.
Guck's endlich, du Arsch. Also es geht ja darum, wirklich genau einfach ein bisschen sich selber oder beziehungsweise sich in den Arsch treten zu lassen, endlich mal Filme nachzuholen, die man einfach gesehen haben sollte, zumindest in der Meinung des jeweils anderen. Also das ist ja das Ding. Ne? Ja. Also auch wir haben verschiedene Filmgeschmäcker. Zwar trifft sich auch mal einiges, aber auch durchaus gerade in den Genres gibt es da auch durchaus Diskrepanzen, sag ich mal.
Ich freue mich richtig drauf.
Das heißt natürlich, wir gucken uns natürlich auch Filme an, eben die wir uns vielleicht so... Also natürlich, irgendwie wollen wir sie sehen, aber das heißt nicht, dass wir sie auch mögen müssen. Aber es müssen, wie gesagt, auch nicht Filme unbedingt von der Watchlist sein. Das ist eher so ein Indikator für uns, damit für uns es einfacher fällt, dem anderen was rauszusuchen. Es können aber auch eben natürlich Filme sein, wo wir einfach ganz sicher sind, dass der andere sie niemals gesehen hat, allein schon, weil er weiß, dass wir wissen, dass er das Genre nicht mag. Also es wird eine Hassliebe hier, glaube ich. Also
ich glaube, es wird schön.
Es wird so manche Erfüllung dabei sein, wo man dann sagt, oh, danke, dass du mir den endlich mal aufgegeben hast. Den habe ich jetzt mal richtig genossen und ich ärgere mich dermaßen, dass ich den bisher quasi verschmäht habe. Aber ich glaube, es wird auch genau andersrum gehen können, nach dem Motto.
So ein bisschen, also das erste wäre so das, was wir beim ersten Filmabend haben, dass manche mögen es heiß.
Ja, zum Beispiel Marilyn Monroe.
Wo ich, der jetzt tatsächlich auch mit zu einem meiner Lieblingsfilme gehört, weil der einfach mega immer
der ist. Der war fantastisch, ja.
Und wir haben den um 2 Uhr morgens erst angefangen. Ja. 2 Stunden und wir waren trotzdem, die 2 Stunden waren wir alle, also außer Tod, der ist weggepennt.
Aber der hat eine lange Anreise.
Ja, das stimmt wohl. Ja, aber voll dabei. Das andere Spektrum wäre, das wäre fies, das zu sagen, also Mary Poppins war schon merkwürdig.
Also ich hätte jetzt gerade was anderes aus, aber ja, das war einfach gut. Also Mary Poppins ist trotzdem ein Klassiker, also ich kannte den ja auch schon. Du kannst es noch nicht. Nee. Mir ist einfach aufgefallen, der ist tatsächlich nicht so gut gealtert, zum Beispiel. Also das ist eine Sache.
Ja, Metropolis ist halt das andere Ding, ne?
Metropolis war natürlich ein Hardcore-Ding. natürlich, also nach dem Nachhinein sage ich, ja, muss man mal gesehen haben, finde ich. Allein, also wenn man Film interessiert ist, allein um der Technik willen und alles. Aber natürlich sind das auch mal durchaus ein paar schwere Bretter, die da doch
das war auch groß.
Überwindung kosten.
Wir hatten das neulich bei der Arbeit, das habe ich nicht angestoßen, haben sie ja neulich irgendwie drüber geredet, ja, ey, Metropolis, hast du ja irgendwie schon mal durchgeguckt? Ne, ich bin immer eingepennt. Und wir hatten einfach den Vorteil, wir saßen zu sechst da und haben das einfach, komm, jetzt...
Ja, und es war der erste Film.
Ja.
Das war auch gerade der Vorteil, also... Ich habe eh schon gesagt, wir müssen, glaube ich, die nächsten Mal auch ein bisschen früher aufhören, weil ich erinnere mich, letztes Mal, da haben wir dann als letztes wirklich nach Mary Poppins sogar noch, haben wir noch
Dr. Strangelove,
da hätte die Bombe zu lieben angefangen, das war halt völliger
Quatsch. Wir waren nur noch zu dritt und alle drei so,
alle müde und betrunken, also das war sehr kontraproduktiv, ja.
Ja, also der Film ist auch noch nicht von der Liste gestrichen, weil ich habe ihn, im Endeffekt habe ich ihn nicht
gesehen. Nein, ich habe ihn auch nicht gelockt, also ich weiß gar nicht, ob ich nicht so abgebrochen habe, wie zwischendurch, ich weiß nicht.
Nee, wir haben ihn durchlaufen lassen und wir waren sehr verwirrt, dass er auf einmal vorbei war. Siehst wir haben du? Einfach nichts mehr mitbekommen.
Ja, also, wie man sieht, nein, das machen wir natürlich nicht. Also wir gucken natürlich die Filme hier ganz aufmerksam, die wir uns hier auftragen. Aber ja, es kann, wie gesagt, alles dabei sein. Es kann große Freude dabei sein. Es kann ein großes Leid dabei sein. Es können neue Lieblingsfilme auftauchen und es können neue Hasslisten auftauchen.
Die Möglichkeiten sind unbegrenzt.
Also es ist nicht ausgeschlossen, dass wir uns auch mal absichtlich natürlich ein bisschen natzen.
Ich hatte auch schon so ein, zwei im Hinterkopf, die wirst du auf jeden Fall nochmal bekommen. Ich bin jetzt nur gerade dabei, halt, ich bin im Umzug begriffen und meine gesamten Filme sind jetzt schon im Karton gelandet und ich hätte den wahrscheinlich irgendwo ganz, ganz unten rausprobeln müssen.
Ja, nee, das wollen wir natürlich nicht.
Und das kommt dann demnächst.
Genau, also ich dachte natürlich, wir gucken natürlich, dass man irgendwie die Filme, dass man da irgendwie rankommt oder vielleicht sogar, dass man sie quasi dem anderen sogar geben kann, natürlich, wenn man sie irgendwie physisch zu Hause hat oder ja, dass sie zumindest, wenn keiner sie hat, dass sie schnell zu besorgen sind. Also keiner muss sich hier irgendwie noch irgendwie eine 300 Euro ausverkaufte Edition irgendwie kaufen, nur um diesen Film dann, den Filmauftrag erfüllen zu können. Also das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir können ja noch gerade, weil wir gesagt haben eben, weil es ja auch so ein bisschen auf die Geschmäcker hier ankommt, so kannst du ja einmal sagen, was ist so bei dir, was ist dein favorisiertes Genre, was ist also zumindest das, was du am allerliebsten guckst und was ist das, was du am allerwenigsten gerne schaust?
Ich bin tatsächlich, was so Genre angeht, relativ breit aufgestellt. Also da kann's über Komödie, Horror und viele dieser Subgenres, die man da drunter noch hat. Ich mag Schnulzen durchaus mal ganz gerne. Also es kommt immer ganz so ein bisschen halt auf die Stimmung an. Es gibt aber zwei Sachen, wo ich echt, ich weiß nicht, wieso ich da nie Bock drauf habe. Das sind einmal halt Gangster- und Westernfilme. Und das sind halt so auch genau die beiden Genres, die einfach unfassbar viele Klassiker hatten, weil sie auch vor allen Dingen das Western-Genre ja einfach eine so unfassbare Hochzeit hatte.
Ja, weil es unfassbar prägend halt auch
war. Ja, ne? Ja, eben. Und da kenne ich, glaube ich, einfach gar keinen Film. Also das, vielleicht machen wir dann irgendwann mal so die Westernwochen.
Die Westernwoche, ja. Könnte passen. Also ich kenne auch tatsächlich wenig. Also die ganz harten Klassiker, so die kenne ich schon, aber ich kenne trotzdem wenig. Also ich glaube, da gibt es bei mir auch noch viel Nachholbedarf. Ja, ja, verstehe ich. Bei mir ist es eigentlich relativ ähnlich. Ich bin da eigentlich auch relativ nicht festgefahren. So, da bin ich ganz offen. Ich glaube, was ich was mir am schwersten fällt oder wo ich dieselbe die Überwindung nicht aufbringen kann, was dann aber wiederum ja vielleicht auch der Vorteil dahinter wäre, vielleicht aber auch nicht, sind auf jeden Fall entweder Sportfilme.
Oh, das ist auch eine interessante. Daran habe ich jetzt gar nicht
gedacht. Also so, keine Ahnung, also was wie zum Beispiel so Autorennen, wo es um Autorennen geht oder...
Ja, aber Autorennen ist auch einfach scheiße.
Ja, auch. Auch das.
Mighty Ducks oder sowas. Also Mighty Ducks kennst du, oder?
Das waren die Enten, ne?
Ja, ja.
Also Eishockey. Die Eishockey-Enten.
Ja, ja.
Ich kenne die Trickserie. Die war super.
Nee, es ist basiert auf einem Film.
Ja, ja. Aber den habe ich nie gesehen. Ja, vielleicht habe ich ihn sogar als Kind mal gesehen. Ich weiß es nicht. Aber ja, okay. Also sagen wir mal so, also es gibt ja Sportfilme und Sportfilme. Also keine Ahnung, ein Waterboy. So mit so, das ist noch was anderes.
Als Klassiker.
Klassiker.
So, vor allem also, in der deutschen Synchro.
Sag ich, oh Gott, furchtbar. Aber ja, also ist das noch vielleicht auch mit einer anderen Genre verbunden? Das heißt, eine Sportkomödie. Andere Sache oder Dodgeball oder sowas irgendwie natürlich
Fluff die Nüsse.
Super lustig. Das geht, ich meine es wirklich ernst. Es gibt jetzt zum Beispiel gerade hier den McAvoy, McAvoy-Film, wie heißt der denn? So stelle ich mich in Sport. Wer ist denn dieser scheiß neue Tennisfilm?
Borg McEnroe.
Borg McEnroe, den meinst du. Also sowas. Oder hier Battle of the Sexes, das habe ich auch noch nicht gesehen. Also wirklich Filme, wo der Sport schon im Vordergrund wirklich steht. So, das ist einfach komplett, glaube ich, nicht so mein Ding. Und Musical-Filme, großteils. Großteils. Es gibt Ausnahmen, aber Musical ist eher schwierig. So, ich glaube, das sind so die Genres, wo ich sage, na gut, da brauche ich aber vor drei Korn.
Freue dich, dass ich den Film nicht gefunden habe.
Aber hey, hättest du ihn gefunden, ich hätte es getan. Ich hätte es getan.
Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Folgen,
Wochen. Auf die nächsten 400 Jahre.
Ja, und auch so zu unserem Tonus. Wir haben uns jetzt erstmal so grob abgesprochen, versuchen wir das alle zwei Wochen zu machen. Ob das wird, also gerade jetzt ist halt bei uns beiden, glaube ich, eine fiese Zeit einfach.
Also ich habe mal gelernt, man soll eigentlich man soll zwei Dinge nicht tun. Man soll nichts im Podcast nichts versprechen,
nö,
was man nicht halten kann. Und man soll sich aber auch nicht direkt an der ersten Folge entschuldigen. Wir haben jetzt beides gemacht.
Ist okay.
Nein, also müssen wir einfach so sagen, du ziehst um, aber auch nicht nur das. Ich meine, einfach, wir haben beide sehr ein aufgeregtes Leben mit vielen Baustellen und Stationen. Also ob es jetzt Arbeit ist oder privat oder hast du nicht gesehen. Wir tun alles, was uns in der Macht steht, auch noch mit den ganzen natürlich anderen Projekten, die wir haben. Aber wir versuchen natürlich trotzdem das Ganze hier zu priorisieren, so gut es geht. Das heißt, zwei Wochen ist der angepeilte Tonus, wenn es mal drei werden oder wenn es sogar vielleicht mal vier werden, gerade wenn irgendwas total stressig irgendwie läuft, dann seht es uns jetzt schon nach. Aber ja, wir versuchen das auf jeden Fall in keinster Weise einreißen zu lassen. Ich meine, dafür heißt das Ding ja auch Befehl. Das heißt, der Befehl muss natürlich mit Deadline ausgefüllt werden. Man sagt, ja, man sagt, bürokratisch machen wir das hier.
Das ist schön. Aber hast du den Vertrag unterschrieben?
Ja, ja, genau. Ich habe eine Kopie gemacht.
Passierschein 38.
Das sagst du nur, weil deine Asterix-Box auf dem Tisch steht.
Nee, tatsächlich ist das so eine Sache. Ich liebe Asterix-Obertrohung.
Ich habe den Film, ich habe jetzt die Box seit letzter Woche und ich habe direkt den Film reingeschmissen.
Ja,
den
es ist auch der Beste.
Das ist der Beste, definitiv. Der also, ist so gut.
Kleopatra ist auch großartig. Ja. Und ich hätte es nicht gedacht, aber bei den Briten ist relativ neu und trotzdem liebe ich den.
Der Briten ist nicht neu.
Naja, relativ. Also wenn du im Verhältnis mit den...
Ja, dann ist er immer noch relativ alt. Also neues hier der mit den Wikingern, der ist neu. Der ist aber gar nicht drin.
Ja, aber der war okay.
Oder Amerika ist auch noch der neuere.
Ja, das ist der neueste und der ist schwierig.
In Amerika fand ich gar nicht so schlecht. Ich finde, da fand ich in Operation Hinkelstein fand ich furchtbar.
Wir haben ja mal einen Asterix-Podcast aufgenommen. Ich weiß nicht, wie man Operation Hinkelstein gut finden kann.
Der ist schrecklich.
Ich fand ihn auch als Kind super creepy.
Ja. Nee.
Nee, aber Passierschein 38 ist
einfach... besser Film. Ja, die ganzen, der ist super, der ist das Krasse, also das ist mir jetzt wieder aufgefallen, wie kurz der ist, aber wie der raushaut, so, diese ganzen Challenges, die sie machen müssen, so hintereinander weg, zack, zack,
und
zack.
Auch die ganzen Witze und so. Habt ihr auch Wildschwein? Was?
Ja, genau, was?
Nektar Ambrosia. Was, kein Wildschwein?
Nein, wo übrigens, was ist das für ein Fraß? So richtig herabwertend, so. Richtig gut, ja.
Ja. Ja,
großartig.
Also ihr werdet keine Asterix-Filme in diesem Podcast hören, wir haben sie alle gesehen.
Ja, das ist mehrfach, viel dutzendfach.
Ey, ich weiß nicht, wie häufig.
Als Kind immer weiter. Immer im Wechsel Bud Spencer-Film und Terence Hill-Film und Asterix.
Ja, wobei mir dann auch mal neulich aufgefallen ist, ich weiß nicht, wann ich den letzten Bud Spencer-Film gesehen habe und Terence Hill. Es ist viel zu lange her. Ich habe die wahrscheinlich alle mal irgendwann gesehen.
Ich habe keinen von denen halt irgendwie auf Disc. Es gibt so eine Gesamtbox, da habe ich mich bisher immer im Preis gedrückt.
Ja.
Weil der relativ happig ist, aber eigentlich muss die mal her, weil das hat schon auch krass geprägt da früher. Also da habe ich die auch wirklich fast täglich irgendeinen davon geguckt.
Das war eine tolle Zeit.
Ja.
Jetzt muss man sich dazu zwingen, Filme zu schauen.
Ja, muss aber noch podcasten. Furchtbar.
Ja, ärgerlich. Das ist ja doof. Wir haben uns das jetzt so überlegt, dass wir so kleine drei einfach Punkte haben, an denen wir uns abarbeiten und dass wir das erstmal bei dem einen Film machen oder bei dem anderen. Das ist, finden wir einfach am klügsten.
Ja.
Und das kommt dann gegen Ende, wenn wir dann mit den beiden Filmen durch sind, die wir uns gegenseitig um die Ohren schmeißen. Dann werden wir uns jetzt schon in der Folge immer den nächsten Auftrag schon mal geben. Und wir wissen noch nicht, was das wird. Ich bin sehr gespannt.
Genau, also wir machen das quasi live. Wenn dann plötzlich kommt so, oh, den kenne ich doch schon, dann müssen wir ein Backup uns rausziehen. Aber genau, also wir überlegen uns immer vor dem Cast schon mal den nächsten Film und werden ihn dann quasi live hier für euch vorstellen und ja, gucken, wie der andere reagiert.
Ich bin sehr gespannt.
Und ja, so wollen wir, ja genau, wie gesagt, wir wollen es abwechseln, weil ich glaube, wenn wir beide parallel behandeln, wird es zu durcheinander mit den Meinungen und so weiter. Zu
konvolut einfach insgesamt.
Ja, zu viel Input und auf kurze Zeit. Wie entscheiden wir denn, wer anfängt?
Schnick, schnack, schnuck.
Sieht man halt nicht, ne, im Podcast.
Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, dann fang du doch einfach mal an, über den Film zu reden, den ich dir gegeben habe.
Haben wir einen Würfel oder so? Nein.
Na komm, jetzt gut. Geh los. Was ist, glaube ich, sogar der älter ist,
wenn
ich
mich erinnere. Genau, also meiner ist von 81.
Und ist, glaube ich, dann gleich, also ist das gleiche Jahr?
Jetzt, da zückt er schon sein Handy, um die ersten Facts zu checken.
Ja, ich bin gerade am...
Wir brauchen das eigentlich wie bei Rocket Beans, wie bei Film- und Gamefights, ihrer neuen Show. Wir brauchen eigentlich in der Ecke so jemanden, der uns dann so Facts checkt, wenn wir Scheiße erzählen.
Wir können ja mal Schröck fragen.
Ja, genau. Hast du Zeit, dich bei mir ins Zimmer zu setzen? Ja, die Podcast. Nee, also meiner Zählung von 81, das habe ich mir fein sauberlich rausgeschrieben. Ich kann sogar live hier auf dem Laptop ins Dokument reingucken.
Ist das irre.
Guck's dir an.
Die moderne Technik.
Ja.
Wow.
Weil das Ding ist halt natürlich, ich habe mir Notizen gemacht, Matze nicht. So ist schon mal die Arbeitsaufteilung hier.
Ich möchte nur kurz erwähnen, mein Notizbuch war bis
Buch, ne?
Ja. Ich bin halt, ja, ist tatsächlich das gleiche Jahr. Mein Notizheft war bis letzten Sonntag verschollen.
Ja, auf meinem Notizheft nehmen wir gerade den Podcast auf. So high-tech sind wir hier. Richtig krass.
Ich stell mir jetzt einfach so ein Notizbuch vor, was immer so Ausschlag hat. Wo einfach so mit so einem Bleistift raus was raufschraffiert. So,
ja, genau, wie beim, wie heißt das?
Geheimströme
messen.
Ja, genau.
Ja. Lügendetektor quasi. Ja, also von 81 ist mein Film und heißt auf den Namen, sagt man nicht. Klingt völlig behindert. Nein.
Hört
auf den Namen, so heißt es, mein Gott, dieses Spiel. Hört auf den Namen Scanners. Du hast mir Scanners aufgetragen. Und ja, wenn man bedenkt, das habe ich übrigens gar nicht gesagt, ich habe eben meine negativsten Genres genannt, aber nicht mein liebstes, aber das kann ich jetzt einfach nachholen, dass ich ihn nicht gesehen habe, ist eigentlich fast ein Frevel, denn also ich bin ja sehr in der Welt des Genre-Kinos zu Hause, also gerade so Horror oder Sci-Fi oder alle Abwandlungen der Art, das ist so ja mein größtes Steckenpferd und deswegen hat es mich selber nur gewundert, als du mir nämlich genannt hast, dachte so, Moment, ist der von der Watches? Ja, und war er oder ist jetzt nicht mehr, war er. Tatsächlich, ich hab tatsächlich nie Scanners gesehen. Ich weiß gar nicht warum. Und ist von 81 von natürlich von David Cronenberg.
Und das ist halt so das Ding, wenn man an Cronenberg denkt, da denkt man halt eher wenig an Scanners, sondern dann halt eher
Fly
so
das, oder genau.
Ja, The Fly, Existenz, meinetwegen auch Crash oder sowas.
Ja,
aber
ja.
Halt Scanners fällt immer so ein bisschen hinten weg, habe ich das Gefühl.
Ja, stimmt. Also das Ding ist halt, ist mir tatsächlich jetzt auch aufgefallen, dass ich dann halt wieder ein bisschen, aber natürlich aufgrund des Films ein bisschen rumrecherchiert auch nochmal habe, ein bisschen nachgelesen und so weiter. Ich habe ein ziemliches Cronenberg-Defizit. Mir fehlt echt noch doch einiges von Cronenberg, das hätte ich gar nicht gedacht. Weil, aber das liegt auch wirklich daran, er hat so zwei, drei super prägnante Filme, an die man immer sofort denkt.
Videodrome
halt, wie gesagt, Fly, Extends von mir ist auch noch. Aber er hat auch super viele, die du komplett nicht auf dem Schirm hast. Und vor allem, dass sie von ihm sind.
Naked Lunch zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel, ja. Also da habe ich echt noch einiges nachzuholen. Also, dass hier nochmal Cronenberg vorkommt in dem Cast, ist definitiv möglich.
Ja.
Genau, und Scanners einfach immer wirklich komplett, obwohl ich diese Zeit, also gerade die 80er, so krass abgehandelt habe, gerade in dem Genre eben, oder also ist ja kein Horrorfilm, aber eben gerade in diesem ich meine, er hat ja ziemlich viel auch doch Gore und so, da kommen wir später noch zu. Also gerade in diesem Genre habe ich mich auch ausgetobt in den 80ern, deswegen weiß ich echt nie, warum ich da immer Scanners hin oder fallen habe und lassen habe. Und bin da halt ganz frisch rangegangen, genau, also wir können ja gerade nochmal, ich steige jetzt quasi mit Punkt 1 mal ein, also unser erster Punkt quasi in unserer Liste, das nur gerade diese Erklärung lassen wir dann in Zukunft ein bisschen außen vor, ich meine, das ist nur mal so ganz bürokratisch
nach Liste. Weil es ist die erste Folge, da kann man ja
mal
unsere Sachen einmal ganz...
Nicht nur für euch, auch für uns, wir auch unsere Reihenfolge einhalten. Genau, also unser erster Punkt wäre einfach, den ich jetzt mal kurz erläutere, ist, was habe ich quasi von dem Film erwartet oder was waren so meine Erwartungen oder was habe ich immer über diesen Film gedacht? So, weil ich meine, der Film ist alt, ich kenne das Cover natürlich, man kennt das Plakat, ich wusste eigentlich fast alles über den Film vorab, ich wusste, wer mitspielt, soweit ich habe ihn einfach noch nicht gesehen. Und ich meine natürlich, was das Allerprägendste bei dem Film ist, für mich zumindest, aber es wird vielen so gehen, ist natürlich die Tatsache, dass da ein ikonische Szene als GIF natürlich durchs Internet schwirrt. Die reife Tomate. Und das ist, glaube ich, tatsächlich sogar eins der ältesten GIFs des Internets. Also ich glaube, ich nutze das Internet seit 1998 und ich glaube, das gibt's schon seit 15 Jahren oder das länger. Das ist
übrigens auch, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig für den Podcast zu erwähnen. Ich bin ein Stück jünger als du.
Ja, das stimmt.
Also ich werde jetzt 27.
Ja, und ich war 31.
Also das, glaube ich, macht schon ganz viel aus, was so filmische Erziehung angeht.
Ja, also ein paar Jahre habe ich den Vorsprung.
Und bei mir liegt es auch einfach so ein bisschen daran, dass ich ganz viel von den Kram nicht kenne, dass meine Eltern da nie hinter waren. Beziehungsweise meine Eltern waren so, okay, das läuft im Fernsehen, wir gucken es. Bip. Und dann musst du dir das halt irgendwann ab 16 habe ich mir das dann alles selbst erarbeitet bisher.
Ja, bei mir war es halt auch schon viel Fernsehen an sich, aber ich hatte das auch das Glück, einen älteren Bruder zu haben mit einer sehr großen VHS-Sammlung, wo ich mich dann immer bedienen konnte, aber auch nicht immer durfte, trotzdem getan habe und zum Beispiel schon mit 11 Jahren Predator 1 gesehen habe, solche Geschichten.
Ja, nice.
Ja. Ich hatte sehr viel Albträume als Kind, ich weiß gar nicht, woher es kommt.
Vielleicht. Ist das deswegen, ist das der Grund, warum du so viele Tattoos hast?
Ja, also ich muss das verarbeiten. Ich arbeite da einiges auch. jedenfalls, genau, also deswegen, also es sind so ein paar Sachen einfach, die man einfach kennt, weil man damit oft konfrontiert wird. Das ist einmal dieses GIF von dieser besagten Szene, das kennt ihr wirklich wahrscheinlich so ziemlich alle. Selbst wenn ihr den Film nicht gesehen habt, das ist diese Szene, wo halt ein Typ so mit Halbglatze und Brille am Schreibtisch sitzt und dem einfach komplett in frontalen Nahaufnahme der Kopf einfach wegplatzt, wie so eine reife Melone.
Ja.
Wie gesagt, ohne Scheiß gibt's bestimmt schon wirklich seit 15 Jahren im Internet die Szene. Ich meine, der Film ist alt, seitdem es GIFs gibt, glaube ich, gibt's diese Szene irgendwie gefühlt. Ja, das ist so, das ist natürlich super prägnant. Das hatte ich immer im Kopf und wusste immer, dass das aus Scanners ist. Natürlich dann, ich wusste tatsächlich auch, dass den Score kannte ich. Der ist nämlich von Howard Shaw. Witzigerweise.
Der ist auch schon ein bisschen länger dabei.
Der ist schon ein bisschen länger dabei. Den kannte ich vorher. Und ich wusste, dass Michael Ironside mitspielt, ne? Zum Beispiel Star Troopers und Co. Ne?
Der ist aber auch auf dem, wenn man jetzt zum Beispiel an dieser, der wurde ja, wann ist der vom Index verschwunden? Ist schon ein bisschen her jetzt, ne? Aber es gab jetzt eine neue Release mit allen drei Filmen. Es gibt ja drei Scanners-Filme.
Es gibt sogar eigentlich mehr. Es gibt auch zwei Spin-Offs sogar.
Oh, wow.
Die heißen Scanner Cop. Da geht's um einen. Es ist ein bisschen wie Maniac Cop. Da geht's um einen bösen
Cop. Oder Samurai Cop.
Oder Kindergarten Cop.
Warte.
Ja, aber es gibt drei offizielle, die aber nicht, also 32 nicht von Cronenberg. Also das muss man dazu sagen.
Aber zum Beispiel bei diesem Repackaging ist halt die Figur von Michael Ironside auf dem Cover. Das kennt man schon irgendwie.
Ja. Ich meine, Ironside ist ja auch wieder der, also da ist der in Scanners ist der wirklich noch relativ jung. Also dafür ist der, ne, wenn man denkt, Soundtrooper und so. Also ja, das wusste ich eben auch, dass der da am Start ist. Also so ein paar Kernpunkte wusste ich eben und natürlich über die grobe Story irgendwie, aber so mehr wusste ich halt nicht. Und es ist schwer zu sagen, was ich erwartet habe. Ich kann halt vor allem mal sagen, was ich nicht erwartet habe. Nämlich, dass der Film fast ein bisschen Blade Runner-Vibes irgendwie hat, finde ich.
Nenn mir Skin beim Namen, er ist lahmarschig.
Das meine ich jetzt noch nicht mal. Da wollte ich aber noch so kommen. Okay. Also ich meine jetzt erstmal überhaupt vom Look.
Ah, okay.
Ich finde, er hat so Look and Feel, also der fängt, also das stimmt, ja, das, du hast es weggegriffen, aber ja, es stimmt, der ist sehr lahmarschig. Das hat mich auch erstmal so ein bisschen, also nicht gedämpft, will ich nicht sagen, aber er fing doch sehr langsam an. Mhm. Und ich musste auch erstmal so ganz halt, okay, ja. Also genau, also der Aufbau ist extrem langsam, wird, aber ich fand halt so vom, also der Score, der Main Theme und so weiter, und dann wie ist so eine Mischung aus eben auch orchestral, eben klassisch Shaw, wie er auch heute ist. Auch so ein bisschen Synthie eben, bin natürlich klassisch 80er so ein bisschen, so eine Mischung. Und ich fand halt, der hat so einen, also der ist ja ein Zukunftsfilm, ist ja ein Science-Fiction-Film. Und ich finde, der hat so eine Art, ein bisschen eben die Zukunft darzustellen, wie es auch Blade Runner gemacht hat, weil es ist auch, es ist dystopisch, es ist sehr, sehr dreckig, es ist sehr, also ich sag nicht mal, dass es so gut aussieht wie Blade Runner, aber es ist so ein bisschen der ähnliche Stil, die Zukunft zu.
Ich weiß ungefähr, wo du hin willst. Ich fand ihn aber immer noch deutlich, deutlich mehr in der Realität verankert. Selbst wenn man das
mit
heutigen Sachen vergleicht. Ja. Also es ist schon.
Nee, also genau,
du merkst, das ist irgendwas falsch.
Er ist nicht futuristisch.
Nee, das stimmt.
Er ist nur, aber er will ja futuristisch sein. Tut's aber nicht so, wie man halt aus Science Fiction das kennt. Also er hat keine fliegenden Autos und so weiter, sondern er ist sehr bodenständig, aber ich sag halt, diese Idee, die Zukunft ist halt am Arsch.
Ja, ja.
Es ist ja dreckig, es ist alles sehr, ne, die tragen alle Trenchcoats und es hat mich ein bisschen Blade Runner, es war einfach vom Look and Feel so ein bisschen, aber längst nicht so gut. Und was ich erwartet halt vor allem auch ist, weil ich ja wusste, also auch gewalttätig natürlich ist und ich hatte gedacht, vom Aufbau her dachte ich schon, dass das vielleicht ein bisschen slow ist, aber ich dachte, der rast dann einfach irgendwann so aus. Also, es geht ja halt, also auch vielleicht mal kurz die Story abzureißen in zwei Sätzen. Es geht ja quasi darum, dass eine private Sicherheitsfirma, wie heißt die? Ich hab's mir auch geschrieben. Ich hab's vergessen, aus mit Corp.
Nein!
Nee, Consec, genau, Consec. Ja. Consec Sicherheitsfirma, möchte quasi will eine menschliche Waffe einsetzen, eben diese Scanners, die telepathische Fähigkeiten haben und können damit eben gezielt Leute beeinflussen oder eben den Kopf wegplatzen.
Entweder oder, ne?
Genau,
also das eine oder das andere extrem.
Genau, sie können irgendwie die Blutzirkulation ändern, sodass die halt der Blut aufstaut und dann, ne, gibt's den Effekt. Und es geht halt quasi um den Hauptdarsteller, der Cameron Vale, genau, und der ist so ein Scanner, weiß das aber nicht. Und der kann diese Kräfte halt nicht kontrollieren, weil er es nie gelernt hat. So, das ist so dieser Grundprämisse. Und er setzt sie dann quasi aus Versehen ein, weil er es nicht kontrollieren kann. Bringt damit, sagt am Anfang halt, ohne Spoiler, Bringt dann eine Frau ins Krankenhaus in so einem Einkaufszentrum so runtergekommen, weil er das halt, weil sie aus Versehen quasi ausnockt. Also tötet sie nicht, aber er gibt ihr halt mit so Kopfschmerzen, dass sie umkippt. Und dann kommt er halt in den Knall, also wird dann mit abgeführt und trifft dann den quasi diesen Doktor der dieser Firma, dieser Paul Ruth. Und der möchte ihn quasi einsetzen. Er möchte ihn das halt beibringen, wie er es kontrollieren kann und so weiter. Das haben wir, da kommen wir auf Michael Ironside eben. Michael Ironside spielt quasi den Antagonisten, der
abtrünniger Scanner.
Genau, der Revok. Genau.
Geiler
der,
Name eigentlich.
Ja, ne? Und der, also Revok ist auch der, der diesen Typ da die Birne wegplatzen lässt. Und dann flieht er nämlich da aus dieser Einrichtung, weil er quasi er sieht sich quasi so, der ist halt dieses typische Trope, er fühlt sich halt der Menschheit überlegen und will halt die Menschheit unterjochen quasi, weil er natürlich was Besseres ist. Und er flieht eben und der Paul Ruth will halt mit dem, den Vale halt einsetzen, damit er den Abtrünnigen wieder einfängt. So, das ist so, die Story eigentlich ist relativ plain, also so umfangreich ist sie jetzt eigentlich gar nicht. Sie erzählt sich selbst gern ein bisschen ausschweifender, als sie eigentlich ist. Dadurch kommt auch, glaube ich, diese Länge zustande, fand ich. Also der zieht teilweise Sachen einfach in die Länge, die es eigentlich gar nicht bräuchten. Und das ist auch genau das Ding. Also ich dachte halt wirklich, der ist auch ein bisschen mehr Action. Und das ist er eigentlich wirklich, bis auf sehr wenige Ausnahmen, eigentlich fast gar nicht. Ja. Es gibt so ein, zwei Szenen irgendwie, mal eine Schießerei, so.
Gerade das Finale halt.
Oder halt eine Flucht mal, wo der Revok halt abhaut, wo der verfolgt von der Polizei, solche Sachen, das gibt's. Ist aber wirklich sehr, also sporadisch. Wirklich sporadisch. Ja, genau. Das ist der gute Ausdruck. Also, und der Rest ist wirklich, es ist tatsächlich sehr viel Dialog drin. Er lässt sich wirklich extrem viel Zeit, auch für Charaktere. Der Vale, der streunert auch so ein bisschen durch diesen Film einfach. Weil er hat ja ich vergesse mal seinen Namen, Revok, genau, den Revok suchen muss. Also er weiß nicht, wo er ist, und dann versucht er halt immer rauszufinden, Hinweise zu finden. Und der streunert so von A nach B, nach C, ja, nach D, nach Z und sucht halt andere Scanner, um zu hören, ob die wissen, wo der ist. Und ja, und so. Es gibt super viele Szenenwechsel, also super viele Locations auch, weil der halt gefühlt durch die halbe Stadt abklappert und das dauert dann alles irgendwie ein bisschen lang, fand ich.
Ja, ich bin da voll bei dir, aber das ist auch so eine Sache, das ist generell mein Problem mit. Das klingt jetzt mega über den Kamm geschert, mit älteren Filmen. Gerade so, wenn man so das 80er-Kino sich ansieht, die nehmen sich durchaus Zeit, um ihre Prämissen, ihre Welten einzuführen und alles. Und das ist halt vor allen Dingen mit heutigen Sehgewohnheiten doch etwas schwieriger zu vereinbaren.
Ja, absolut.
Also es gibt da Filme, die das natürlich komplett anders machen. Aber schon mal so ein kleiner Vorweggriff, auch den Film, den ich bekommen habe, der hatte ich ein ähnliches Problem.
Ja, verstehe ich. Verstehe ich, kommen wir gleich zu, ja. Ja, auch nur gerade, also quasi, ich bin jetzt gerade auf diesen Übergang, quasi jetzt schon Punkt 2, also ja. Das war, also meine Erwartungen habe ich ja quasi schon gesagt, die waren irgendwie, ich hatte nur das GIF, irgendwie.
Ich hoffe, Köpfe explodieren.
Naja, so nicht, aber ich hatte irgendwie einen sehr goring Sci-Fi-Thriller erwartet, so. Das war Punkt 1. Punkt 2 ist quasi natürlich jetzt zu sagen, was ich bekommen habe, das habe ich ja quasi jetzt schon eine ganze Weile auch getan. Genau, also und es war halt so, ich war schon irgendwie unterhalten die ganze Zeit, was auch irgendwie, ich fand die Charaktere irgendwie ganz, 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 ganz cool gemacht. Also gerade auch der Ironside spielt halt auch super den Revok. Echt gut gemacht. Übrigens, ich hab's dann auch aufgeschrieben, weil ich gerade sehe, das muss ich droppen. Das wusste ich mich vorher tatsächlich nicht. Ich habe mal im O-Ton geschaut. Und der Vale, der Hauptdarsteller, wie heißt der Schauspieler nochmal? Steven Lack, genau. Der wird in der deutschen Synchronisation gesprochen von Heiner Lauterbach. Das wusste ich tatsächlich nicht. Heiner Lauterbach spricht den deutschen Fail in Scanners.
Dass der mal Synchronarbeit gemacht hat.
Ja.
Abgefahren.
81. Heiner Lauterbach.
Tja, der ist auch schon ein bisschen dabei, ne?
Ja. Das wusste ich tatsächlich auch nicht, ja. Fand ich sehr witzig. Ja, genau, also deswegen, also irgendwie, also diese Journey von ihm da durch die Gegend und so weiter, also irgendwie war es ja schon spannend, in Anführungszeichen, weil du dich wissen wolltest, so.
Vor allen Dingen, es gibt ja gegen Ende halt nochmal so ein bisschen mehr Plot.
Genau, also sie spinnen den ja nochmal so ein bisschen dann auf, genau. also Ende wir spoilern wir jetzt mal nicht. Also wir haben, nee. Also wollt ihr keine Angst haben. Wir wollen fast alles wie üblich, das heißt wie üblich, aber auch aus unseren anderen Casts jetzt ohne großen Spoiler machen. Also wenn wir mal was spoilern sollten, dann machen wir auf jeden Fall vorher, warnen wir euch, aber wir versuchen das alles hier relativ plain immer hinzukriegen. Genau, also gegen Ende, ich möchte nicht sagen Twist, der endet also nicht mit wirklich einem Twist, aber er hat halt ein quasi dieses typische 80s, so ein Stand-off-Finale im Grunde dann.
Aber es halt mit der Prämisse, dass du halt zwei, ja, einfach telepathischen gegeneinander kämpfen lässt, eigentlich schon ganz interessant ist.
Es ist ganz
wie man das Ganze dann visualisieren soll.
Genau, es ist ganz interessant gemacht. Also wirklich, also der ganze Film arbeitet ja so im Grunde, also nachdem er die Einführung hinter sich hat und die quasi die, ja, so die Rollen verteilt sind, ab da arbeitet der Film schon sehr krass auf das Finale halt hin. Es gibt im Mittelpart gibt's dann halt noch die Geschichte, wo sie quasi dann so eine Resistance eben dann noch reinpacken, ne? Also der Vale stößt dann quasi auf so einen Widerstandskämpferkreis eben, angeführt von ich kann mal gucken, Kim Obrist heißt die, genau, Jennifer O'Neill spielt die. Die haben quasi so verschanzt in so einem kleinen Haus, wo die halt quasi die so, ja, auch Scanner sammeln, die abtrünnig sind, sag ich mal, aber eben nicht böse sind, sondern die wollen halt ihre Kräfte kontrollieren, um eben nicht mehr aus Versehen Menschen weh zu tun. Und die machen dann da so Yoga-Übungen und
mega absurd.
Kleine Sitzkreise, wo sie dann meditieren und so quasi diese, also die, das Ding ist halt, die hören halt immer Stimmen, weil die quasi halt alle, ja, Emotionen und Gedanken ihrer Umwelt immer so aufnehmen. Krass aufnehmen und das dann nicht verarbeiten können, dass sie halt dann quasi im Kopf durchdrehen. Und das wollen sie halt verhindern da, indem sie Leute meditieren lassen und zur Ruhe bringen. Und das versucht sie halt da. So das kommt dann im Mittelpart dazu und die Obrist schließt sich dann auch dem Vale quasi an und die versuchen dann zusammen auch dann den River zu finden. So, das ist nochmal so ein kleiner, ein kleines hohe Mittelteilchen, aber danach geht es quasi genauso weiter, nur sind zu zweit und suchen ihn halt weiter. Also,
wobei man auch sagen muss, dass der Film, was Cronenberg ja durchaus häufig hat, es sind irgendwelche sehr sexuellen Untertöne.
Ja.
Das hat der Film halt überhaupt nicht.
Nee, gar nicht. Also ich dachte auch erst, da kommt jetzt natürlich wieder klassisch die Liebesgeschichte zwischen den beiden. Das war eigentlich gar nicht. Also es geht wirklich um die Mission.
Ja.
So, die Mission steht im Vordergrund. Und ja, aber genau, also das vielleicht ist genau das Problem, muss nicht sexuelles sein, aber es fehlt so ein bisschen noch so ein Einschlenker, es fehlt einfach ein bisschen Abwechslung so in der,
gerade was das Storytelling angeht, halt, wenn du,
der zieht's halt, also man kann ihm schon sagen, also es klingt so blöd, ihn anzugreifen, er zieht's konsequent durch, das ist eigentlich was Gutes, aber er zieht's vielleicht einen Tick zu konsequent durch, also er verlässt halt wirklich nie seine Bahn, er ist wirklich das klassische Ding so, er die Mission ist das Wichtigste und er ist darauf, wie ich gerade schon sagte, es läuft alles auf diesen Standoff halt hin, darauf arbeitet der Film halt zu, wie gesagt, das funktioniert am Ende dann irgendwie alles, das passt alles zusammen und ist alles stimmig irgendwie, aber es ist halt schon einfach irgendwie auch sehr eintönig.
Eintönig ist, glaube ich, ein schönes Wort. Ich habe den letzten Endes geguckt, weil ich ihn rezensieren durfte für einen Blog. Ich hatte durchaus meinen Spaß mit dem Film. Also es ist jetzt kein schlechter Streifen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Aber gerade dieses Kaugummi-Ding ist halt schon echt so, puh. Das Finale mochte ich unfassbar gerne. Die Idee dahinter hat mich halt krass an X-Men erinnert. Also im Grunde genommen hast du da eine komplette Welt von Professor Xavier. Also
in einer Rollenspiel.
Ja, es ist halt, klingt super blöd. Es ist halt vielleicht ein 80s Superheldenfilm, so, wenn man so in die Richtung möchte. Und ich fand's halt super lustig. Der Film, als du gerade gesagt hast, der kommt aus 81, ich hätte ihn tatsächlich in die 70er noch verankert. Gerade weil man, wenn man sich so die Technik anguckt mit den Magnetbändern und so weiter und so fort, das ist schon sehr, sehr.
Nö, auf jeden Fall. Also er wirkt schon sehr altbacken, obwohl er ja, wie gesagt, eigentlich ein Sci-Fi-Film sein soll. Sci-Fi ist vielleicht wirklich für den Film auch vielleicht der falsche Begriff. Es ist halt ein Dystopie-Film. Also er spielt schon in einer alternativen Realität so ein bisschen, ja. Also, wie gesagt, wenn man halt, ich finde immer, wenn man so Sci-Fi sagt, dann erwarten die Leute jetzt wieder Back to the Future oder so. Also,
ja.
Oder also irgendwelche, also dass es wirklich einen merklichen Schritt gibt. Den Schritt, wie du sagst, gibt's halt eigentlich nicht, weil das ist eigentlich alles wie heute nur zerstört und dreckig. Und es gibt ja Leute mit natürlichen Kräften. Also, ja, so richtig Sci-Fi ist er tatsächlich gar nicht. Er ist eher dystopisch. Und der einzige Sci-Fi-Aspekt ist halt vielleicht diese Kraft, sag ich mal. Aber, Ja, und wie gesagt, und genau, und was ich halt, wie gesagt, auch erwartet habe, eben, dass es tatsächlich, dass er auch ziemlich irgendwie doch gewalthaltig wird, im Jein, ne? Also tatsächlich, ich finde ja natürlich die GIF-Szene ist tatsächlich so die mit das Härteste eigentlich am Film.
Ich fand das Finale auch schon.
Ah, okay. Hat auch seine Ekligkeit. Also ja. Also muss ich sagen, Carl Cronenberg, also es ist nicht so krass wie in seinen späteren Werken, wie bei The Fly oder so natürlich, aber so ein bisschen Body Horror ist halt auch drin.
Ja.
Auf jeden Fall. Also dann gerade im Finale konnte das ja nicht lassen. Aber ja, im Vergleich war er ist nicht ultra brutal. Ich meine, er ist jetzt auch neu geprüft ab 16, er war ja früher indiziert, ist er ab 16. Also ja, ich finde,
ab 16
ist der voll gut. In Ordnung. Wie gesagt, ja. Natürlich, die Effekte sind heute nicht mehr auf der Höhe so. Ne? Ich meine, der Kopfplatzer ist nett, aber auch da so, klar, man sieht, dass es eine Puppe ist, die halt wegfliegt, so alles gut. Er hat dann noch ein paar Shootouts irgendwie zwischendurch hier und da mit ein bisschen Blut in die Einschusslöchern, aber jetzt auch nichts, was man nicht schon irgendwie mal gesehen hat. Ja, nur also, ne, auch vielleicht wichtig, als Hinweis, den noch nicht kennen, auch als Cronenberg-Kenner, den Film vielleicht noch nicht kennt, den jetzt noch nicht kennt, es ist jetzt halt kein Gore-Fest oder kein Ekelfest, finde ich. Also es gibt so ein, zwei Szenen, aber darauf konzentriert der Film sich überhaupt nicht. Also gibt ja dann doch viele, die auf der Hoffnung auf klassischen Body-Horror irgendwie, das ist er schon nicht. Er hat nur wirklich ganz vage Elemente davon. Und auch ein Horrorfilm an sich, finde ich, ist er gar nicht so richtig auch.
Nee, dafür sind die anderen Komponenten halt dieses Fantasy-Sci-Fi-Ding.
Zu hochwertig und zum Mittelpunkt. Und er ist wirklich ein Thriller eigentlich.
Hätte es diese übernatürliche Komponente nicht,
ja,
dann wäre es einfach eine ganz normale, man jagt einen bösen Typen.
Ja, irgendwie Company, Deserteur muss eingefangen zurückgeholt werden. Irgendwie, das gab es ja schon tausendmal so.
Ja,
also genau. Also genau, die Story an sich ist jetzt tatsächlich gar nicht so, sage ich auch am Anfang. Der Film spielt sie irgendwie, versucht sie auch ein bisschen bedeutungsschwangerer zu machen, als sie vielleicht eigentlich ist, muss man ihm auch leider zugestehen. Also es ist irgendwie den krassen Metafaktor mit großen irgendwie Zeigefingern auf Gesellschaftskritik oder so. Semi, also.
Naja, ich sag mal, das, worum es dann letzten Endes geht, ist schon durchaus eine Sache, die man schon als Kritik an bestimmte Systeme ansehen kann. Es ist jetzt allerdings nicht, dass der Film einen damit im Gesicht rumwedelt.
Genau, und er ist aber auch nicht so wichtig, dass er das irgendwie Message halt ernsthaft rüberbringen kann.
Ja, genau. Stimmt. Also. Es ist halt, wie wir ja schon am Anfang meinten, es ist halt ein Film, der in dem Oeuvre von Cronenberg genau runtergeht. Es klingt fies, hat seine Gründe, aber ich finde, es ist immer noch einfach ein stabiler Film, den man sich einfach mal geben kann.
Absolut. Also gerade auch, also wirklich, wenn man auf so 80er gerade ist, so die Zeit, vielleicht auch 70er wird, der wirkt ein bisschen älter, vielleicht sogar so ist, steht auf jeden Fall, der gehört dazu. Also ich bin auf jeden Fall, das war ein guter erste Wahl, da bin ich auch froh drum, den jetzt abgehakt zu haben, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also jetzt kommen wir quasi auch zu Punkt 3 in dem Sinne. Punkt 3 ist dann quasi, zu sagen, geben wir euch noch den Schaubefehl. Das heißt, solltet ihr euch angucken oder nicht? Also von mir aus ein Ja. Ja, gerade wenn man aus Filme aus der Zeit steht, wenn man auf Cronenberg irgendwie steht sowieso, also da die Lücke mitzuschließen aus seiner, zumindest von den Filmen, die ich jetzt kenne, von ihm, ganz sicher nicht der schlechteste, im Gegenteil. Also stabiler Film, hat seine Probleme mit dem Pacing, ganz klar, das haben wir es, glaube ich, überdeutlich gesagt, das ist, glaube ich, auch sein größtes Manko. Story hätte hier und da ein bisschen, einerseits gestraft, andererseits auch ein bisschen mit Abwechslung irgendwie nicht so geißen dürfen, er ist schon sehr straight, aber es gibt vielleicht ein, zwei, drei Szenen so, die definitiv so memorable sind, gerade das Finale ist echt gut gemacht, auch Ironside und so ist natürlich auch immer ein Hingucker, macht Spaß, der Score ist cool von Chao Chao, der macht auch Spaß, also ja, von mir aus gibt's auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man den nicht kennt und da jetzt wirklich nicht sagt, okay, irgendwie das ist mir zu lange her. Ich meine, es gibt genug Leute, die auch sagen, vielleicht Jüngere, damit kann ich nichts anfangen. Man muss natürlich einfach mit dem Zeitgeist klarkommen. Ne, der ist wirklich ein krasses Kind seiner Zeit, finde ich. Ja, also,
das stimmt.
Der funktioniert heute, wird heute so nicht mehr funktionieren, einfach. Das ist das Problem.
Es ist halt theoretisch so ein perfekter Videothekenfilm gewesen.
Ja, genau. Es ist wirklich so ein Ding. Er ist kein B-Movie. Also der hat schon Value, aber er ist auch halt, ja, er ist so ein Liebhaber-Ding. So ein bisschen. Er ist so ein Liebhaber-Ding. Und ja, werde ich mal gucken. Die Nachfolger sollen ja relativ bescheiden sein irgendwie. ob ich mir die irgendwann mal gebe. Wie gesagt, die sind ja nicht von Cronenberg selbst.
Vielleicht gucke ich sie vorher und gebe dir dann den Schaubefehl.
Ach, scheiße. Du musst ja selber so durchqueren. Ja, wie gesagt, es gibt insgesamt 5, es gibt noch 2 Spin-Offs irgendwie. Die Spin-Offs sollen sogar besser sein, glaube ich, als die Nachfolger, die offiziellen irgendwie. Aber ja, ich glaube, so viel rausholen kann man da auch jetzt gar nicht. Die Story ist so abgeschlossen, deswegen kann man den Film auch für sich sehr gut gucken. Also man muss nicht denken, irgendwie, oh Gott, muss ich da wieder Filme gucken. Nee, also das sind, glaube ich, wirklich tatsächlich nur so Universumsergänzungen. Deswegen, also für den Original schon ein Däumchen slightly fast hoch.
Ja, schöner Einstieg.
So, dann leite ich über an dich.
Ja, meine Verwirrung darüber, warum die jetzt aus dem gleichen Jahr kommen, hatte ich halt schon mal kurz angesprochen, denn wie gesagt, Scanners wirkt halt eher wie ein 70er-Film. Mhm. Und als ich mir jetzt meinen Film angemacht habe, dachte ich mir, ey, der muss doch mitten straight komplett 80s sein. Und dann habe ich mal geguckt und der ist auch von 81. ich habe mir die Klapperschlange angesehen. Escape from
New York.
New York, genau.
L.A. ist der zweite.
Richtig.
Ich verwechsel das auch immer ganze Zeit. Ja. In Englisch, ja.
Von John Carpenter. Und da auch ähnlich wie du bei Cronenberg, Carpenter bin ich jetzt nicht so bewandert. Sie leben kenne ich halt. Mhm. Ansonsten müsste ich jetzt echt mal überlegen.
Halloween 1?
Ja, eben nicht. Dementsprechend
schwierig. Ihr merkt, was hier los ist.
Ja. Hallo Chris, hallo Pascal von Devils and Demons.
Grüße gehen raus.
Ja, und was habe ich dann erwartet? Also natürlich, erstmal habe ich von ihm selbst geschrieben, Synthi-Score erwartet. Das war halt auch das Großartige. Ich mache den Film an und das Erste, was du bekommst, ist halt erstmal die Title, die Title-Sequence. Und du hörst einfach nur Es ist schon sehr, sehr cool. Und ja, man hatte halt den Film mit Kurt Russell als Snake Plissken und man hat dann dieses typische Bild im Kopf, dass es einfach kerniges 80er Action-Kino sein soll. Mit halt dieser coolen Prämisse, okay, New York ist komplett abgeschottet und da sind nur noch Verbrecher, die da nicht mehr rauskommen und dementsprechend ist komplett Riot auf den Straßen.
Jo.
Das war so das, womit ich da reingegangen bin. Das war also mein Mindset. Und dann geht der Film los. Und nach einer halben Stunde ist Snake dann halt irgendwann mal in New York angekommen. Und das ist halt genau das, was ich vorhin meinte. Der Film nimmt sich sehr, sehr viel Zeit, um seine doch eigentlich relativ einfache Grundidee auszuerklären. Da hast du am Anfang zum Beispiel die Flucht mit dem Boot, wo zwei Häftlinge einfach mit dem Helikopter weggespallert werden.
Ja.
Dann hast du da diesen tollen Gang, wenn Snake durch diese Facility da geht und man hört, wenn sie sich selbst umbringen wollen, sagen sie das bitte. Und halt all sowas. Es ist halt irgendwie so, man bekommt schon ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür.
Genau, das finde ich halt auch. Er gibt dir am Anfang, da braucht, weil das Ding ist halt, wie du gerade sagst, er braucht halt auch ein bisschen, bis er dann wirklich überhaupt mehr dann da ist.
Ja.
Aber Carpenter lässt sich, finde ich, da die Zeit erstmal dir das greifbar zu machen, was er da aufgebaut hat, so.
Ja, also zum Beispiel, um das halt mal mit dem anderen Film zu vergleichen, den ich halt kenne von ihm, Sie leben, das funktioniert da nicht ganz so gut, weil bei Sie leben dauert das halt echt arschlange.
Sie leben ist auch sehr,
ja. Bis es halt da mal hinkommt und dann, bis es zu dem Punkt kommt, worum es eigentlich geht.
Sie leben ist auch tatsächlich auch nicht einer seiner besten. Also der ist halt sehr bekannt.
Der ist halt auch seine Momente. Der ist mega trashig.
Ja, natürlich. Der ist
aber das, damit spielt er extrem, finde ich. Also ich hatte den zweimal gesehen, weil beim ersten Mal hat er mir gar nicht gefallen. Beim zweiten Mal konnte ich den schon ein bisschen mehr abgewinnen. Und jetzt bei Escape from New York. Es geht halt darum, es gibt irgendwie eine irgendwelche militante Organisation, die das ganze System doof findet. Und die entführt das Flugzeug des Präsidenten, wie auch immer sie das schaffen. Und der Präsident wird halt in eine Rettungskapsel gepackt mit einem Magnetband, also mit einer Kassette im Grunde genommen, auf der ganz, ganz wichtige Informationen sind, was zum Thema, ich glaube, das war Nuklearspaltung, irgendwie sowas. Und das Problem ist nur, diese Rettungskapsel landet, in New York.
Wie soll es auch passieren?
In Manhattan, was halt komplett abgeriegelt ist.
Genau, landet mitten in der Death Zone.
Ja. Und die Idee ist halt, Snake Plissken, eingespielt von Kurt Russell, mit seiner geilen Augenklappe, wird halt als, der ist halt festgenommen worden, soll auch lebenslänglich da drin kriegen. Und dann sagen sie aber, wenn du jetzt den Präsidenten hier mit rausholst, du bist so ein cooler Kerl, dann wirst du begnadigt.
Ja, vor allem ist er auch halt Ex, ne? Irgendwie
ja, er ist Ex.
Army, also irgendwas.
Pilot ist er.
Ja, auf jeden Fall auch Kampferfahrung.
Ja. Er ist Pilot.
Also er ist kein Bürohecht, sondern natürlich hat das einen Sinn, warum
Snake er rein Plissken soll. Mit der Augenklappe.
Ja, und ja, dem Tucker.
Den Film würde ich mir angucken.
genau, nee, also er wird nicht gewählt, weil er einen Ruf hat und ja, eine harte Sau ist.
Ist auch so geil, wenn er dann mit dem Hawk, heißt er, glaube ich, ja. der den Auftrag gibt, wie die da gegenüber sitzen. Plissken, nennen Sie mich Snake. Es ist halt, also gerade so zu Beginn ist es halt schon so das, was ich erwartet hatte, eigentlich ein bisschen langsamer, aber es ist genau dieses, es sind nur noch harte Typen und wir müssen jetzt diesen Auftrag erfüllen. Boah, geil. Und dann fliegt er halt nach New York rein. Und da, was ich da halt auch einfach gesehen habe, und wir kommen auch beide aus einer Videospielecke, ey, diese Szene, wie er in seinem Papierflieger da rumchillt und es gibt da diese grüne Beleuchtung von unten von den Monitoren, es ist einfach fucking Metal Gear Solid.
Ja, natürlich.
Da
Kojima die Inspiration so ein bisschen her hat.
Snake!
Ja, und den Namen, das ist natürlich nicht, das hat er ja, das ist ja, also es ist ja bekannt.
Ja. Und aber da sieht man sieht es einfach unfassbar krass. Ja. Und das ist auch das, was mich beim Film unfassbar beeindruckt hat, ist die Beleuchtung. Also wie da die Stadt ausgeleuchtet ist, wenn er zum Beispiel später trifft er auf eine Figur, das ist, glaube ich, Ernest Bogen, Brain.
Mhm.
Wenn er da halt ihm die Pistole halt an den Kopf hält und dann hat man halt das Licht von einem Kamin da auf ihn rumflackern oder so. Es sieht unfassbar gut aus. Und das ist auch das, was dem Film letzten Endes so ein bisschen ertragbar ist. Klingt unfassbar fies. Nein, das wäre zu schlimm. Was den Film mitzieht.
Mhm.
Die Optik erstmal und der Score natürlich ist halt typischer 80er Sinti-Kram.
Das kann Carpenter
halt,
ja.
Ja, also das kann der halt. Aber wenn es denn in die Stadt geht, da geht es erstmal da los, dass er in ein Theater kommt. Und ich dachte halt, okay, wir sind jetzt hier in einer komplett abgefuckten Stadt. Und das Erste, was du siehst, ist ein Theaterstück. Und das fand ich erstmal großartig, weil es halt wirklich diese Erwartung komplett unterläuft. Aber danach entspinnt sich halt so ein Ding, der Präsident hatte so einen Tracker am Handgelenk und da findet er einen komplett anderen Verrückten, der ihn anguckt, ja, ich bin der Präsident. Und dann geht's halt darum, okay, sie müssen den Präsidenten finden, der ist bei dem und dem Typen, okay, jetzt müssen wir da irgendwie hinkommen, aber da kommt man nur hin, wenn man XY cool kann. Und so eine Geschichte halt. Und es baut sich echt wie so ein Videospiel auf.
Ja.
Und dementsprechend ist der, ich fand es sehr, sehr schwierig, dem Film einfach weiter zu folgen, weil es außer dieser richtig coolen Idee eigentlich ein wenig gibt.
Es ist ein bisschen tatsächlich wie bei Scanners, so wie quasi Vale durch die Stadt hetzt und die Fährten sucht, so ist bei Snake halt auch, der halt durch dieses abgezäunte Gebiet hetzt.
Ja.
Und
es gibt halt kaum irgendwie.
Trifft dann den Taxifahrer Dube, den man ein bisschen Stadt cruisen kann.
Der ist toll.
Muss dann halt zu dem Bandenanführer und der hilft dir aber nur weiter, wenn du das. Und ne, wie du gerade sagst halt, ne? Und so ein bisschen Questlock-mäßig.
Ja. Bring mir 5 Pflanzen.
gibt's hier nicht mehr an.
Verdammt.
Verstehe ich. Ja, er ist auch sehr, ja, er rennt durch so eine Ameise eben durch die City, so in den Mittelpart. Ja.
Dann ist es halt, wenn man das jetzt halt mit den anderen, sage ich mal, Action-Ikonen vergleicht, es ist halt auch einfach nicht actionreich. Also es ist halt schon sehr, sehr gediegen, sehr ruhig. Es gibt dann halt die Szenen, wo Snake halt verfolgt wird und er sich durch eine Wand ballert. Und oder auch, wo ich den Cabbie ja total lieben gelernt habe, ist, wenn er Snake aufsammelt und dann nur Molotov-Cocktail anzündet, die sind voll wichtig hier und schmeißt die einfach auf ein paar Leute rüber.
Ja.
Das ist halt schon irgendwie ganz. Es hat schon so sein.
Das Ding ist halt in den, ja, genau, und in den Szenen, wo er halt diesen Charme hat, da hat er aber auch richtig Charme halt.
Ja,
nur,
das stimmt.
Nur halt dazwischen hat er tatsächlich eben auch, ja, was ich finde. Du sagtest ja am Anfang, du hast einen Actionfilm erwartet.
Ist es halt überhaupt nicht.
Er ist in weiten Teilen tatsächlich kein Actionfilm, weil er dafür viel zu ruhig ist. Das stimmt, ja, das stimmt.
Und das war, glaube ich, letzten Endes auch so ein bisschen mein Problem halt. Deswegen machen wir es auch mit den Erwartungen und was man bekommen hat.
Ja.
Manchmal erwartet man ja einfach was Falsches.
Naja, gerade natürlich eben, wenn du halt so an diesen, du kennst halt diese Grundidee, du weißt halt irgendwie Metal Gear schon davon ab. So,
und Kurt Russell ist einfach eine coole Sau.
Und Kurt Russell war vor allem auch zu der Zeit einfach halt ein Action-Darsteller, so eben größtenteils. Und wenn du dann halt natürlich, nicht genug davon bekommst, was du erwartest, sondern halt quasi, dass halt der Film so einen Tonal, teilweise einen anderen Ton einschlägt. Also ich meine, der Film heißt ja Escape from New York. Und ich meine, das tut er ja auch am häufigsten. Er läuft halt weg. Es geht oft um Flucht. Ne? Also klar, er ist alleine, beziehungsweise er trifft dann eben da noch ein, zwei Charaktere. Aber größtenteils geht es darum, oh fuck, da kommt hier irgendeine Bande mit 20 Leuten, ich habe keine Chance, muss weg. Es gibt dann halt später nur die Szenen, zum Beispiel, die sind natürlich sehr geil, so ein bisschen Mad Max, Thunderdome-mäßig, ne? Genau, Donnerkuppel-mäßig so, wo er dann quasi so im Ring antreten muss und so, sich da behaupten, um dann so ein bisschen Respekt darin zu kriegen. Ja. So, das gibt's, das ist auch irgendwie cool, finde ich. Auch dann auch das Design ist das und so, ne? Das Design auch der Banden und so weiter. Ja, alles schon abgefuckt, das ist cool. Aber ja, ich gebe dir recht, wenn man Actionfilm, so ging's mir halt damals auch. Also das kann ich halt direkt sagen, weil das übrigens genau das war mein Problem. Ich fand ihn ja trotzdem cool, aber die Erwartung war ein 80er Actionstreifen, à la, keine Ahnung, Commando oder nicht ganz so platt, aber
Predator, ne? Oder sowas. Wo auch Predator
heißt. Ja, ist ja auch schon 90er, aber Predator ist relativ neu, aber neu in Anführungszeichen.
Relativ.
Ja, im Gegensatz zu den anderen Filmen, die wir gerade besprechen.
Ja, stimmt.
Nein, aber ich habe einfach so wirklich so einen typischen 80er
Stumpfen,
ne?
Ja.
Dolph Lundgren. Ballert sich irgendwo durch. Nee, aber natürlich, ich hab halt einen großen Action-Flick erwartet und das ist er tatsächlich in großen Teilen einfach nicht. Ja.
Was ich dann ganz interessant fand, war, wie er seine Geschichte auflöst. Also, dass Snake kriegt halt so Injektionen, die ihm den Kopf wegsprengen, wenn er das nicht rechtzeitig schafft. War, also, ja, cool. Anstatt, dass er dann einfach da drin bleibt, weil ist eh die Hölle da.
Nee, muss sterben.
Ja, definitiv. Muss ihm den Kopf weggeblasen werden. Vielleicht kommt ein Scanner vorbei und
macht das. Ja, genau.
Und das ist dann natürlich alles auf die letzte Sekunde und das ist alles nicht richtig toll. Und es gibt so ein kleines, ja, ich sag mal moralisches Dilemma, was Snake dem Präsidenten am Ende präsentiert. Und wie er dann seine Geschichte auflöst, fand ich eigentlich mega, also nicht mega clever, aber es war einfach, ich kann verstehen, weshalb Snake Plissken so eine unfassbar so eine Pop-Ikone geworden ist, so eine Ikone der Popkultur. Weil Kurt Russell macht es einfach mega.
Ja.
Der
Haudegen so.
Ja, der einfach mega wütend ist auf seine gesamte Situation, weil gerade ist alles scheiße. Dann natürlich auch natürlich die Leute findet, die im Grunde genommen für seine Situation verantwortlich sind.
Ja.
Und das macht er gut. Und es ist einfach eine coole Figur. Dagegen stinkt halt der Rest so ein bisschen ab. Wenn man jetzt zum Beispiel an den Cabby denkt, der ist cool, aber ist halt auch irgendwie wenig da.
Der ist halt einfach ein Sidekick. Das ist halt, also der ist cool, aber es ist halt wirklich ein krasser Sidekick.
Dann gibt es halt Antagonisten, Anführungszeichen, mit dem Duke.
Ja.
Hieß er so?
Ja, ja, der Duke ist auch so Standard. Aber gut, ich meine,
der ist halt da.
Wir reden von 81, also.
Ja, aber der ist halt auch da und der ist böse.
Ja.
Punkt.
Ja.
Und was ich super absurd fand, ich habe den auf Deutsch geguckt, einfach weil ich dann auch Bock hatte auf dieses 80er Fernsehfeeling.
Ja.
Der Präsident hat eine so merkwürdige Synchronstimme.
Okay.
Es geht gar nicht. Das ist
ganz schön. Ich habe im O-Ton geschaut das letzte Mal. Also ich glaube, ich habe mal auf Deutsch gesehen, ist aber ewig her.
Solltest du mal tun. Aber es klingt alles irgendwie so ganz komisch.
Ich habe vor einem Monat habe ich ungefähr gesehen nochmal und da habe ich Englisch geguckt. Okay.
Und ja, es ist letzten Endes ein Film, den man sich durchaus mal angucken kann, wenn man weiß, dass es jetzt nicht 90 Minuten durchgeballert ist. Also der geht halt auch nur 90, ähnlich wie halt Scanners.
Mhm.
Das muss ich halt den 80er Film lassen. Die wussten halt, okay, das ist eine gute Zeit, gut ist. Und der benutzt dann halt auch diese, es ist eine typische Drei-Akt-Struktur. Du hast halbe Stunde, hast du Intro, dann hast du halbe Stunde irgendwie werden die Konflikte und so weiter und so fort vertieft und in der letzten halben Stunde gibt es halt eine Auflösung.
Ja.
So, das ist halt sehr klassisch, sehr einfach ausrechenbar. Also es ist jetzt berechenbar, es ist halt nicht überraschend, was da passiert. Aber es ist einfach solide.
Ich meine, wie gesagt, deswegen sag ich gerade nochmal, ne? Man darf halt nicht vergessen, es ist halt 81, ne? Ja. Also ich meine, er hat halt natürlich er ist natürlich, er ist ja kein Nachahmer, sondern er ist ein Grundsteinleger und Natürlich war das ja damals alles nicht super smart ausgearbeitet und ja, er hat seine Probleme. Aber man muss auch, wie gesagt, sich auch überlegen, halt, wie alt der Film natürlich ist. Ne?
Ja,
im Kontext der Zeit ist er ein besserer Film als Scanners halt, weil er
ja
auch und er funktioniert auch heute noch besser, finde ich. Also nicht nur wegen dem Look, sondern also nicht nur überhaupt wegen der Technik und Sound und so weiter, sondern auch als Film. Er ist schon noch eine ganze Ecke auch vielleicht ein bisschen mehr mainstreamiger tatsächlich, ein Ticken. Er ist auch schon speziell, aber
er hat halt seine Science-Fiction-Komponente.
Er hat einen Mars-Appeal und den hat Scanners, finde ich, nicht.
Hm? Ja, doch, das sehe ich. Das stimmt wohl.
Ja, und deswegen finde ich halt schon, dass auch, deswegen sagst du ja gerade auch selbst, dass er so eine Ikone, ich weiß nicht, ist er eine Ikone? Ich meine, in gewissen Kreisen vielleicht. Er ist jetzt kein
John McClane.
Er ist jetzt kein James Bond, aber.
Ja.
Genau, aber
es ist doch schon einer der durchaus bekannteren Filme.
Ja, absolut, genau. Und er hat ja auch wieder, also gerade auch mit Battle Gear dann irgendwie, hat er auch seinen Weg irgendwie nochmal, also er hat ja seinen Weg weitergegangen und er hat Inspirationen gegeben für heutige, immer noch aktive Spieleserien, hast nicht gesehen. Also ja, er ist definitiv irgendwie hängen geblieben. Also im positiven Sinn. Es ist schon einer von Carpenters auf jeden Fall mit prägendsten Filmen. Ne? Hm. Das muss man ihm mal lassen. Aber ich verstehe halt absolut, dass er also auch gerade aus heutiger Sicht eben die Probleme sich gefallen lassen muss, wenn man ihn heute einfach das erste Mal guckt.
Eben.
Und darüber reden wir ja quasi, ja. Darum geht's ja, das ist ja
die
Voraussetzung.
Und ja, also damit halt alle drei Punkte abgehakt. Es ist ein guter Science-Fiction-Film einfach. Eine gute Dystopie auch.
Also würdest du ihn unseren Hörern ebenfalls, wenn sie nicht
kennen? Durchaus. Also gerade wenn man auf dieses 80er-Sinti-Ding steht,
ja.
Dafür kann man sich den definitiv machen.
Genau, also allein, wenn man wirklich diesen, also es ist sehr wie bei Scanners eigentlich, hier aber noch mehr, wenn man auf diese 80er-Tropes einfach Bock hat,
ja.
Wenn man wirklich daneben sitzen will, so die Subject check, coole Typen gucken böse, check,
ja.
One-Liner, check, also da kriegt man das alles.
Stimmt.
Und zwar gut. In nicht billig, so. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Das heißt, du würdest für dich Klammerschlange über Scanners schon so einordnen?
Ja. Hm? Also ich für mich persönlich.
Ja.
Ich finde den schon, ist das schon der bessere Film.
Aber ich würde bei mir wäre es, glaube ich, so auf einer Ebene ungefähr. Also beides so Filme, so da muss ich schon Bock drauf haben, die mal wieder zu sehen.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, oh nee, bloß nicht.
Müsst ihr mal überlegen, also ich habe jetzt noch keinen, ich meine, wir können ja mal überlegen, vielleicht können wir doch auf den nächsten Folgen, wir können natürlich auch gucken, ob wir quasi in Letterboxd-Wertungen sprechen, wenn wir die schon da eintragen, aber das ist ein bisschen schwierig. Aber vielleicht sollten wir es einfach wertungsfrei lassen, sondern nur quasi Fazit gesprochenes. Aber ja, also ich glaube, ich würde den so einen Ticken, so ein im Letterboxd so einen halben Punkt drüber. Das hätte ich doch gedacht. Nein, also ja, nee, also wirklich so ein slightly der bessere Film, so allgemein.
Mhm.
Und er fällt auch nicht so runter hinten.
Er hat deutlich weniger, ich sag mal, in Anführungszeichen, Schwächen.
Insgesamt, ja.
Ja, ist einfach eine rundere Erfahrung.
Rundere Erfahrung, genau. Und Scanners ist halt einfach, ja, haben wir ja gesagt, ist einfach ein bisschen salopp, so. Ein bisschen egal, teilweise zwischendurch, kurz, mal.
Das stimmt.
Dann kommen ja Momente, wo du denkst, oh,
ja.
Und dann ist es wieder egal.
Ja,
genau. Das ist Scanners. Kurz zusammengefasst. Und Klapperschlager bleibt man ja schon einfach halten dran.
Ja,
auch wenn er wieder eben nicht das ist, was man vielleicht erwartet. Das ist das größte Problem, wirklich an Klapperschlager auch, dass du da enttäuscht sein kannst, wenn du eben, wie gesagt,
ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, beziehungsweise das eine Mal habe ich nochmal so nebenbei, während ich abends noch am Laptop war, durchlaufen lassen.
Ja.
Da funktioniert er schon besser.
Ja. Ja, ich glaube, genau, das ist, glaube ich, das Ding, wenn du weißt, aber auch wirklich was kommt. Also wenn du ihn gesehen hast und fandst ihn cool, und du guckst ihn nochmal und weißt halt, okay, jetzt kommt gleich kein Arnie irgendwie über den Bildschirm und rennt mit einer Minigun durch die Stadt. 2 Stunden lang. Dann glaube ich auch. Also wenn du dich nochmal darauf einlassen kannst, nochmal besser, so, dann glaube ich, wirkt der auch nochmal anders. Ja, das mag gut sein.
Hätten wir das?
Fantastisch.
Super.
Zweimal nicht angepisst, das ist gut.
Das ist ein guter Start in den Podcast.
Das kann sich ändern. Dann kommen wir jetzt fast schon zum Schluss, aber natürlich vorher möchten wir jetzt natürlich noch erklären, was wir uns in der zweiten Episode dann um die Ohren hauen müssen.
Mhm. Ich hol's mal raus, was ich für dich habe, denn ich habe den Film mitgebracht, der lag ganz oben in der Box.
Da muss ich jetzt ausfallen.
Ja, Es ist der gute alte...
Oh, Snowpiercer.
Einer der wenigen Filme, das kann ich schon mal vorweg sagen, die bei mir, also seitdem ich Filme rezensiere, hat er bei mir, ist einer der wenigen, der tatsächlich volle Punktzahl bekommen hat, so für mich.
Witzigerweise, ohne Scheiß, ich schieb den jetzt schon lange für mich her. Also er ist ja nicht alt, ne? Ist jetzt
ein, nö, 2014 oder 2015.
Ja, ich guck mal nochmal. 2014.
Ah, doch.
Die gibt ja sogar, also ich habe jetzt hier gerade quasi physisch in der Hand, das ist ein Original, oder das ist eine
Blu-ray.
Normale Blu-ray, ne?
Ja.
Den gibt's ja auch, glaube ich, auf Netflix sogar.
Inzwischen glaube ich schon, ja.
Nee, da gab's glaube ich schon länger sogar. Ich glaube, der war sogar kurz nach Release auf Netflix. Auf jeden Fall, ja, ich saß schon so oft im Zug oder so und hab den quasi schon
als ein Zug.
Witz. Ich saß schon so oft im Winter im Zug. Nein, ich saß schon so oft im Zug und hatte den pre-geloaded schon bei Netflix, aber ich habe ihn einfach nicht geguckt. Ich hab immer was anderes geguckt. Ich weiß gar nicht warum. Weil viele gesagt haben, er ist super. Viele haben auch gesagt, er ist nicht super, aber ich bin sehr gespannt. Ich sehe gerade, hier spielt Octavia Spencer sogar mit.
Ja.
Gerade in Shape of Water gewesen.
Stimmt.
Und John Hurt und der Terrace,
mein Gott. Der Cast ist absurd.
Wieso sieht sie aus wie Leia?
Tilda Swinton auf dem Cover.
Ja.
Das ist Tilda Swinton. Das ist Tilda Swinton. Und ihre Rolle ist einfach die beste.
Sie hat einfach Buns. Sie hat Layer Buns.
Ja, das stimmt so ein bisschen Gaze an den Seiten, ja. Ich mag den Film unfassbar gerne. Aber dazu dann ja in der nächsten Episode mehr.
Ich bin gespannt.
Ja?
Ich kann dir den Film auch geben. Ich habe ihn jetzt noch nicht hier, soll ich ihn holen? Oder soll ich dir etwas sagen?
Du kannst ja mal zum Regal gehen.
Ja, wir sind hier live. Also, falls ihr es nicht gemerkt habt, wir sitzen wirklich in einem Raum. Das ist hier nicht wie immer bei anderen Podcasts, immer per Skype und so eine Scheiße.
Furchtbar.
Wir sitzen hier wirklich in einem Raum. Das ist ganz fantastisch.
Mag ich auch lieber. Man hat einfach mehr Atmosphäre. Brudi.
Es ist ganz witzig, weil ich hätte fast gesagt, du bringst mir jetzt auch wieder einen alten Film mit. Deswegen dachte ich jetzt vielleicht, machen wir das Alte gegen Neue, denn ich habe nämlich auch einen neueren.
Ach, schau.
Also machen wir direkt mal einen Wechsel von 80er auf heute.
Ja, das ist doch vernünftig.
Ich möchte das zu dir.
Ja, vernünftig.
Einen meiner, muss ich sagen, mitunter so Highlights der letzten Jahre eigentlich immer noch reinziehst.
Ja, weil ich mal 3,5 Stunden Zeit habe. Wolf of Wall Street. Ist ja tatsächlich auch von einem guten Freund von mir der Lieblingsfilm, beziehungsweise der letzten Jahre. Habe ich Bock drauf. Wird auf jeden Fall geschaut und ich bin gespannt, wie er mir gefällt, weil ich glaube, ich stehe auch mega auf übertriebene Sachen im Film. Und ich glaube, da kommt der dann einfach, der ist dann perfekt
dafür. Ja. Er ist sehr durch. Also, ich kenne auch viele, die finden den zu drüber. Verstehe ich. Aber ich habe da richtig viel Spaß mit dem. Und glaube ich. Also, der ist ja so eine Mischung eben aus, einfach aus Spaß und Lachen, aber gleichzeitig auch, okay, sowas gibt's halt vielleicht auch wirklich.
Ja.
Und das ist halt sehr abgefahren und ich fand Leo halt auch wieder sehr, sehr gut drin, hat er echt gut gemacht.
Ja, er hat ja auch einfach für den falschen Film Oscar bekommen.
Ja, das sind wir uns, glaube ich, alle einig. Auch wenn Revenant kein schlechter Film war, aber der hätte halt auch...
Ich mach den nicht.
Nee?
Nee.
Okay, also ich fand nicht fantastisch, aber ich fand ihn schon gut. Ich fand nicht, also ja, sie mussten es tun, er hat in der Reihen gegessen, da mussten sie ihn ausstatten mit dem Oscar. Aber ich fand, in Wolf ist er super und ich bin wirklich sehr gespannt, ob er dir taugt.
Ja, lustig. Ist er auch zwar ein 2014?
Nee, 16, glaube ich, oder 15, oder?
2014.
Echt? Okay, wie geil ist das denn? Okay, ja, also, ja, Zufälle gibt's immer wieder. Also wechseln wir dann in Episode 2 von 81 auf 2014.
Das ist ja komplett in Ordnung.
Kann man machen.
Ja,
mega. Dann kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Knappes Stündchen, fast wie viel vorausgesagt. Ich glaube, das so in dem Zeitrahmen wird sich das immer abspielen. Ich glaube, es ist auch gute Länge hier für das Format.
Ich denke auch.
Dann hoffen wir, dass euch das Ganze hier Spaß gemacht hat, die kleine Abhandlung. Und wir werden sicherlich auch mal Filme hier dabei haben, wo ihr da draußen ziemlich viel lachen werdet, wenn wir uns hier gegenseitig verfluchen.
Ich bin halt schon überlegen, ob ich dann... Weil ich bin mir relativ sicher, dass dir der Film gefallen wird. Und ich glaube auch, dass sich Wolf of Wall Street...
Also ich glaube auch, dass es ein relativ safes Ding. Also ich meine, es ist ja nicht minder interessant, darüber zu reden, aber Ich glaube, es werden noch Dinge kommen, wo wir...
Und ich bin jetzt schon mal überlegen, ob ich dir den dann wirklich schon mal das nächste Mal rein...
Also ich habe ja auch schon was für dich, wo ich weiß, dass du auf jeden Fall deine...
Mich durchquälst.
Ja, dass du Dinge gegen deinen Kopf schlägst, während du ihn guckst. Deswegen, also es wird interessant, glaube ich. Es wird interessant.
Es wird gut. Ich freue mich drauf.
In diesem Sinne...
Natürlich, aber wir sind ein neuer Podcast. Wir müssen doch auch...
Ah, scheiße, das ist das Ding, das ist diese Routine.
Ja, ja.
Ich sag's schon gar nicht mehr. Ist ja alles bekannt.
Ja, wir
wissen es, ja. Nein, wir sagen es nicht, bitte. Du darfst.
Dadurch, dass wir jetzt relativ neu sind, wäre es natürlich cool, wenn ihr bei den sozialen Medien einmal bei uns vorbeischaut. Das ist einmal Facebook, da macht man einen Daumen. Oder bei Twitter, @Schaubefehl.
Ja.
Einfach folgen, gerne auch kommentieren, da freuen wir uns immer drüber. Jeder Podcaster mag Feedback und gerade natürlich auch das gute alte iTunes.
Ja, iTunes macht eh nicht, aber wir sagen es trotzdem.
Machen wir nicht?
Was? Doch, nein, wir schon, aber die Leute.
Achso, ja, in der Regel nicht.
Niemand schreibt iTunes-Bewertungen. Ich weiß, also das Ding ist ja, ich kann das mal nachfühlen, weil iTunes-Bewertungen schreiben ist völlig für den Arsch, weil irgendwie gefühlt ist, also irgendwie, also das ist...
Muss erstmal seine Seele verkaufen.
Ja, vor allem teilweise klappt das auch einfach nicht. Dann tippst du was ein, willst bewerten, drückst ab, dann schickt das nicht ab und so weiter. Also habe ich schon super bei iTunes gehabt, manchmal, dass das einfach hängt. iTunes ist der Satan. Aber wir brauchen das trotzdem. Das heißt, wenn ihr natürlich iPhone-Nutzer seid, iTunes-Hörer seid, dann lasst uns doch gerne 1-5 Sterne da, je nach Gefallen, genau. Also bitte nicht wie die Filme bewerten, sondern wie der Podcast gefällt.
Und wir wollen in die neue Beachtenswert-Schiene.
Genau, neues Beachtenswert. Mit dem Animal Tracking habe ich es geschafft tatsächlich. Mal gucken, ob wir es hier auch hinkriegen. Und ansonsten einfach gerne Feedback. Ihr könnt auch uns eine Mail schreiben, wenn ihr möchtet. Macht eh kein Schwein heutzutage mehr. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne eine E-Mail an info@schaubefehl.de, das ist unser Blog, schicken, wenn ihr uns irgendwie konkretes, längeres Feedback geben wollt. Ansonsten unsere Twitter-DMs sind auch offen. Da könnt ihr uns auch Privatnachrichten schicken. Und tatsächlich, wenn ihr möchtet, schaut auch gerne auf unserer Webseite, sind ja auch unsere Profile verlinkt, unter anderem auch zum Beispiel auch unsere Letterboxd-Profile, weil wir ja, wie gesagt, ja auch sehr aktiv sind. Wenn ihr in unsere Watchlisten reinguckt, ihr könnt uns auch einfach gerne aufhalsen, was wir vielleicht mal priorisieren sollen, zum Beispiel.
Ja, und müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber ich hätte auch zum Beispiel Bock, mal irgendeine Folge zu machen, wo wir beide einen Film nicht kennen. Und der dann von den Leuten uns einmal...
Ja, genau. Also genau, das kann man auch machen, so eine Community-Folge quasi, wo ihr uns einfach zwei Filme nennt jeweils, oder einen Film für uns beide, den wir beide nicht kennen, genau. Gucken wir mal, wie wir das machen. Vielleicht machen wir auf eine Liste.
Je nachdem, wie viele Leute diesen Spaß überhaupt hören.
Genau, das werden wir ja dann sehen. Aber wenn ihr mal mehr werdet oder seid, hoffentlich schon, vielleicht machen wir einfach mal eine Liste, wo zum Beispiel irgendwie 10 Filme draufstehen, die wir beide nicht kennen und ihr könnt voten oder so, was wir davon gucken sollen.
Das wäre lustig.
Sowas können wir auch sicher mal irgendwie dann in den nächsten Folgen machen.
Ja. Ja. dieser Blick. Bist du müde?
Ist ein bisschen spät.
Ja, stimmt.
Wir haben jetzt 10 vor 11. Also seht ihr mal, was wir für Strapazen auf uns nehmen.
Ja, gut.
Die Leute so, was? Ist mir ruhig, was ihr macht.
Ja, wieso ist es doch gerade 8 Uhr, wenn ich das höre?
Ich höre doch gerade live. Was? Ist doch 6 Uhr morgens, seid ihr behindert? Also geht jetzt ins Bett? Scheiß Studenten. Ja. Nein, solche Zuhörer, wir haben kluge Zuhörer, sehr smarte Leute.
Ich meine, sie kennen wahrscheinlich Scanners und Klapperschlange, also von daher. Ja?
Ja, wahrscheinlich. Ich denke, die ganze Zeit ist auch, Leute, wieso kennen ihr diese Filme nicht? Ich wette, ihr kriegen so Kommentare so, wie könnt ihr sowas nicht kennen? Sowas nennt sich Filmpodcaster.
Die müssen wir noch bei YouTube hochladen und extra um solche Kommentare betteln.
Ja, das stimmt eigentlich. Also, was sind das für Hurensöhne? Oh Gott, scheiße, jetzt sind wir schon wieder explizit.
Miep.
Okay, piep ich raus. Ja, in dem Sinne. Wir sind raus für diese Folge. Erste Folge Schaubefehl. Wir haben
fertig.
Bock. Wir haben fertig.
Sehr gut. Das mit den Sätzen beenden müssen wir nochmal.
Ja, das
kriegen wir aber nochmal.
Wir sind noch nicht eingespielt. Wir sind fertig und am Bock. Und am Bock sind wir fertig.
Ja, das ist so eine Chance.
Manchmal sind wir auch Bock und haben fertig. Jedenfalls, wir hören uns in Episode 2 mit Wolf of Wall Street und Snowpiercer. Und bis dahin sagen wir bye bye.
Ciao.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story. Well,
hit the hot corner, cool corner, bring along a dimmy down a hot corner, cool corner, bring along a dimmy down a hot corner, cool corner, bring along a dimmy down a farewell, Uncle Bill, see you in the morning, yes, sir.